Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Worum es heute in der Lebenszeit geht, um zwei Extreme, das hat Reinhard Grebe wunderbar auf den Punkt gebracht.
Das Leben in der Großstadt, Großstadt, was macht es aus? Was sind die Phänomene? Extrem viel Auswahl und Rückenprobleme, extrem viel Auswahl und Rückenprobleme und Anonymität, Anonymität. Jeder Zweite hat eine Galerie, jeder Zweite macht eine Therapie, viele machen beides. Anonymität, 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 Anonymität. Mach mir noch ne Chai-Chai, Latte to go. Mach mir noch ne Chai-Chai, Latte to go. Mach mir noch ne Chai, Latte, 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 Latte. Ich will aufs Land. Aufs Land. Aufs Land. Raus aus der Stadt. Raus aus der Stadt. Ich will hier raus. Ich steige aus. Ich wünsch mir so sehr. So sehr. Du, ich und der Sitzrasenmäher. Ich will ein Gehöft. Ein Gehöft. Gehöft. Wo der Hirtenhund kläfft. Sehnsucht nach Fell, Hundegebell. Meine Katze legt mir Mäuse vor die Tür.
Ja, zwischen dem beschaulichen Dasein auf dem Lande und dem pulsierenden Leben in der Metropole liegen die Pole, treffen die Sehnsüchte auf die Wirklichkeit mit all ihren Licht- und Schattenseiten. In der Großstadt wie auf dem Dorf. Von einer neuen Landlust ist vielfach die Rede. Sie war schon vor Corona zu beobachten. Die gestiegenen Möglichkeiten, im Homeoffice zu Hause zu arbeiten, die haben diese Landlust weiter befördert. Dabei schrumpften jahrzehntelang die Landgemeinden. Die Großstädte lockten und locken mit Arbeitsplätzen, Hochschulen und einem großen Kulturangebot. Doch dort sind oftmals Wohnungen knapp und die Mieten enorm gestiegen, sodass besonders Familien ins günstigere Umland abwandern. Außerdem wirken mehr Natur und weniger Anonymität für viele anziehend. Stadt oder Land, wo lässt es sich besser leben, lautet unser Thema heute in der Lebenszeit. Was macht welche Städte attraktiv? Welche Regionen profitieren von der neuen Landlust? Wie gestaltet sich das Zusammenleben zwischen Zugezogenen und Alteingesessenen? Und wovon hängt überhaupt die Entscheidung ab, ob wir uns für ein Leben in der Stadt oder auf dem Land entscheiden? Darüber diskutieren wir heute bis 11.30 Uhr und sind auch gespannt auf Ihre Erfahrungen. Rufen Sie uns an, wie immer kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich darf Ihnen gerne unsere Runde vorstellen. Ich begrüße in Berlin Katharina Hinz, Direktorin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Herzlich willkommen.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie da sind. Eine aktuelle Studie an Ihrem Institut hat die neue Landlust genauer unter die Lupe genommen und wir sind gespannt auf die Ergebnisse gleich. Außerdem begrüße ich Sebastian Lehmann, Schriftsteller, Lesebühnenautor, Poetry Slammer und Kleinkünstler. So steht es bei Wikipedia geschrieben. Schönen guten Morgen, Herr Lehmann.
Hallo, freue mich dabei zu sein.
Ja, Herr Lehmann, Sie sind gebürtiger Freiburger, habe ich gelesen, seit 20 Jahren Wahlberliner und inzwischen Besitzer einer Datsche in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Erfahrung, die Sie in Ihrem Buch »Das hatte ich mir grüner vorgestellt« verarbeitet haben. Da liest man von Ihrem Entschluss, Kleingärtner zu werden, um in der Natur die innere Ruhe zu finden, um dann festzustellen, dass einem das Unkraut über den Kopf wächst. Und auch der Umgang mit Spinnen, Schnecken, Handwerkern und Funklöchern gehört zu Ihrem literarisch verarbeiteten Landleben dazu. Herr Lehmann, wo erreichen wir Sie denn jetzt gerade, auf dem Land oder in der Stadt?
Gerade bin ich in der Stadt. Auf dem Land ist zu wenig Internet, um mich einzuwählen, glaube ich.
Womit wir schon einen Schwachpunkt des Landlebens in den Fokus gestellt haben. Hat für Sie denn grundsätzlich das Großstadtleben an Reiz verloren?
Reiz weiß ich nicht, aber ich brauche irgendwie den Ausgleich. Also die ganze Zeit nur in Berlin-Mitte zu sitzen, wo ich wohne, ist schon echt anstrengend. Also wir haben einen Balkon, der ist etwa so ein Quadratmeter groß und zeigt auf dem Parkplatz. Da habe ich schon das Grüne so ein bisschen vermisst und deswegen war der Ausgleich wichtig, beides zu haben.
Wie kam es dazu, dass Sie sich einen Kleingarten, eine Datsche auf dem Land gesucht haben, immerhin 2 Stunden entfernt von Berlin?
Ja, irgendwie war das so, dass ich, wie gesagt, in Freiburg aufgewachsen bin mit einem sehr, sehr großen Garten direkt am Waldrand. Es war jetzt nicht direkt Land, Freiburg ist ja auch eine Stadt, aber es hatte schon so ein bisschen Landflair. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und dann hatte ich natürlich erstmal überhaupt kein Interesse daran, irgendwie Land oder so. Ich wollte ja gerade in die ganz große Stadt und naja, Party und was man halt so macht, ne, mit Anfang 20. Und irgendwann hat man halt gemerkt, so eigentlich war das doch gar nicht so schlecht, mal raus zu können, ein bisschen Ruhe zu haben, weil in Berlin ist ja ständig was. Und dann haben meine Freundin und ich irgendwann gesagt, so irgendwie wäre es doch ganz schön, mal ein bisschen mehr rauszufahren. Dann ist man immer so für einen Tag mal nach Brandenburg gefahren. Dann hat man überall diese kleinen Datschen gesehen, die es ja in Ostdeutschland gibt, die ja eigentlich gar nicht so klein sind, sondern eher so doppelte Schrebergärten, wo man auch so übernachten kann, kleine Landhäuser. Und dann haben wir gedacht, irgendwie wollen wir auch sowas. Aber wir waren nicht die Einzigen, die die Idee hatten.
Ja, das scheint ein Trend zu sein. Kleingärten sind gerade sehr gefragt. Ist das auch in Ihrem Freundeskreis zu beobachten?
Ja, schon ein bisschen, schon ein bisschen. Wir waren relativ früh dran, aber wir sind auch tatsächlich nur über Freunde, die da auch schon einen Garten hatten, an diesen Garten gekommen. Ich glaube, so läuft das häufig, dass man da so ein bisschen Verbindungen braucht, um was zu finden. Und da ja Brandenburg tatsächlich auch schon relativ voll war, wir haben nichts mehr in Brandenburg gefunden, ist der Garten jetzt halt auch schon ein bisschen weiter weg. 2 Stunden in Mecklenburg-Vorpommern. Ist halt auch nicht so ideal, aber es ist noch abgeschiedener, muss man sagen.
Wie ist es bei Ihnen, Frau Hinz? Direktorin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Sie sind auf dem Land aufgewachsen, leben in Hamburg und in Berlin. Heißt das, Sie sind eine überzeugte Großstadtbewohnerin geworden?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mir ja jetzt auch die letzten 3 Tage in Vorbereitung auf die Sendung immer wieder diese Frage gestellt. Ja, ich komme vom Land und ich denke mal, diese Jahre auf dem Land in meiner Jugend waren wirklich auch prägend. Also ich habe mich dort auch mit dem Landleben verbunden. Ich habe angepackt in der Landwirtschaft, bin bei meinen Freundinnen, die Bauernhöfe hatten, eben auch in der Erntezeit Helfer gesucht wurden. Ich habe selber Tiere gehabt. Ich hatte eine kleine Hühnerzucht und bin auch geritten, hatte einen Pony. Also ich habe die Freiheit auf dem Lande sehr genossen, aber bin dann eben zur Ausbildung in die Großstadt gezogen und seither wohne ich dort. Also auch beruflich bin ich immer von Großstadt zu Großstadt gezogen und pendel jetzt zwischen 2 Großstädten. Aber dennoch ist diese Sehnsucht nach dem Land geblieben. Also wenn ich zum Beispiel meine Augen schließe, sehe ich immer noch diese Wiese, die wir auf dem Land hatten, den See, den Wald. Dieser Ort ist immer noch für mich Heimat und er ist sehr wichtig. Und ich würde mal sagen, ich suche mir diese Orte auch in der Stadt, also diese ländlichen oder dörflichen Orte. Also zum Beispiel habe ich mich eben gerade gefreut, als ich hier durch die Schillerstraße in Charlottenburg zum Büro gefahren bin, dass dort jemand Sonnenblumen gepflanzt hat im Hinterhof in Berlin-Mitte, wo ich wohne. Steht ein Pflaumenbaum, den ich jetzt auch ernte. Also ich suche mir diese Orte in der Stadt und ich glaube, ich kann mich einfach nicht so richtig entscheiden. Ich fühle mich in beiden Welten wohl, beide Welten sind mir wichtig und ich versuche eben die Vorzüge dieser beiden Welten zu kombinieren.
An Ihrem Institut, Frau Hinz, da haben Sie sich beschäftigen Sie sich ja mit Fragen regionaler und globaler demografischer Veränderungen und auch diese Landlust, von der schon die Rede war, ist ein Thema. Landlust neu vermessen, wie sich das Wanderungsgeschehen in Deutschland gewandelt hat, lautet der Titel einer aktuellen Studie des Berlin-Instituts gemeinsam mit der Wüstenrot-Stiftung. In Umfragen haben sich ja viele Menschen auch schon vor der Pandemie dazu geäußert, dass sie doch ein Leben auf dem Lande präferieren, sich ein Leben auf dem Dorf vorstellen können. Aber wie sehen jetzt die Fakten aus? Setzen die Menschen, die den Wunsch nach einem Leben im Grünen äußern, auch in die Tat um?
Ja, wir haben in den Wanderungsstatistiken lässt sich das wirklich nachzeichnen. Also momentan ziehen wirklich mehr Menschen aufs Land. Also die neue Landlust, die auch in den Medien immer wieder über die berichtet wird, sie ist wirklich da. Und was sich eben, wie Sie sagten, in Umfragen angedeutet hat, diese Sehnsucht nach dem Leben auf dem Land, schlägt sich eben auch in den Daten nieder. Und unsere Analyse zeigt, dass inzwischen tatsächlich mehr Menschen ihren Wunsch auch umsetzen und sich für ein Leben auf dem Land entscheiden, also mehr als noch vor etwa 10 Jahren, wo eben vor allen Dingen die Großstädte gewonnen haben. Und heute sind eben auch die ländlichen Gemeinden zählen zu den Wanderungsgewinnern. Und das zwar nicht nur im Umland der Großstädte, wie man das vermuten würde, sondern auch eben in abgelegenen ländlichen Regionen. Und so gesehen hat sich wirklich das in einem Jahrzehnt das Wanderungsgeschehen in Deutschland gewandelt.
Einer wie Sebastian Lehmann, der in Berlin lebt und eine Datsche in Mecklenburg-Vorpommern hat, der würde aber in dieser Statistik nicht auftauchen, oder?
Nee, da muss man sich schon wirklich entscheiden. Das sind Leute, die wirklich dann auch also wirklich aufs Land gezogen sind und nicht nur am Wochenende Zweitwohnsitz irgendwo auf dem Dorf in der Nähe von Berlin oder so haben. Nee.
Gibt es bestimmte Regionen, die besonders von dieser Landlust profitieren?
Wir haben in unserer Studie Karten, auch Deutschlandkarten abgebildet, und da sieht man das wirklich sehr deutlich, dass sehr viele Regionen profitieren. Also es sind jetzt nicht nur die Speckgürtel um die Großstädte herum, die davon profitieren, sondern eben auch Orte in der Peripherie. Und das ist wirklich was Neues, dass diese Wanderungsgewinne sehr ausgeglichen sind. Natürlich gibt es auch weiterhin Orte, die nicht profitieren, also die offensichtlich nicht attraktiv genug sind für diese neue Landlust.
Der demografische Wandel sorgt ja seit Jahren dafür, dass viele Gemeinden auch schrumpfen. Es gibt weniger junge Menschen und etliche davon zieht es ja in die Städte zur Ausbildung zum Beispiel. In vielen Regionen im Osten Deutschland war das ja mal besonders ausgeprägt zu beobachten. Profitiert man auch hier von der neuen Landlust?
Ja, also wir sehen, dass das Wanderungsgeschehen sich angeglichen hat. Auch die ländlichen Räume im Osten haben aufgeholt. Also es ziehen überall im Schnitt mehr Menschen zu als fort. Und das haben Sie ja gerade beschrieben. Vor 10 Jahren sah das noch ganz anders aus. Dort war eine große Abwanderung zu beobachten, vor allen Dingen junge Leute. Und das hat eben zu einer Alterung und Schrumpfung geführt. Übrigens möchte ich darauf hinweisen, dass diese neue Landlust für viele Gemeinden, auch ländliche Gemeinden, zunächst mal auch wirklich eine gute Nachricht ist. Und die Alterung schreitet natürlich auch dort weiter voran. Also die Wanderungsgewinne, die diese ländlichen Gemeinden verbuchen, wiegen nicht die Sterbeüberschüsse auf. Also Alterung und Schrumpfung ist nach wie vor ein Problem, womit sich eben die Gemeinden auch auseinandersetzen sollten und oder müssen. Und aber die Wanderungsgewinne, also diese neue Landlust, ist natürlich für viele ländliche Gemeinden eine Möglichkeit, die Folgen des demografischen Wandels abzumildern, weil vor allen Dingen eben junge Familien, also die sogenannten Familienwanderer, das sind so die Altersgruppe zwischen 30 und 49, sich eben vorwiegend für das Landleben entscheiden, und die bringen eben auch ihre Kinder mit. Das heißt, das lohnt sich auch wieder dann in ländlichen Gemeinden eine Schule zu erhalten oder sogar wieder zu eröffnen, und Versorgungsangebote machen wieder Sinn, und die Eltern dieser Familien sind natürlich auch im Erwerbsalter und können eben auch dann dem Fachkräftemangel etwas entgegensetzen.
Das Landleben ist also gefragt. Meine Kollegin Susan Zahre hat sich einmal im Saarland umgehört, wie ausgeprägt da die Vorlieben sind, was zum Beispiel für das Landleben spricht.
Land ist besser. Freie Luft, Tiere, Natur.
Auf jeden Fall die Luft und alles, und ja. Man fühlt sich wohler.
Ich bin auf dem Dorf groß geworden, man kennt da alle Leute.
auf dem Land, weil es da nicht so beengt ist, weil man immer in die Stadt fahren kann, wenn man will. Und einfach schöner, lockerer und man kennt mehr Leute.
In der Stadt ist man wieder zentral, auch bei der Arbeit. Man hat kurze Fahrtwege, kann vielleicht besser auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Aber der Nachteil ist eben, man wohnt überall in Betonklötzen und das muss man mögen.
Das Dichte will ich nicht. Da geht man mal spazieren und das reicht.
Ja, das Leben in der großen Stadt ist nicht jedermanns Sache. Kleinere Kommunen müssen aber auch etwas tun, um attraktiv zu sein und zu bleiben. Und viele profitieren ja auch schon von der neuen Landlust. Am Telefon begrüße ich jetzt Peter Dreier, gebürtiger Landshuter und seit 2014 Landrat des Landkreises Landshut. Ein Landkreis mit 161.000 Einwohnern in 35 Städten, Märkten und Gemeinden, habe ich nachgelesen. Und anders als in vielen Regionen Bayerns ist der Landkreis Landshut nicht von einem Bevölkerungsrückgang getroffen. Ganz im Gegenteil. Schönen guten Tag, Herr Dreier.
Ja, schönen guten Morgen und liebe Grüße hier aus dem Landkreis Landshut nach Berlin.
Nach Köln, hier wisst ihr, und ja, Berlin, wir sind hier überall verteilt. ja, Herr Dreier, woran liegt das, dass doch Ihre Region, der Landkreis Landshut, durchaus gefragt ist für viele Bewohner?
Naja, ich denke, das kann man nicht an einem einzigen Punkt oder Thema festmachen. Für mich spielen viele Faktoren eine Rolle, warum der Landkreis Landshut in den letzten Jahren oder zurückliegenden zwei Jahrzehnten und auch in den nächsten beiden Jahrzehnten, so wird es uns ja prognostiziert, zu den wachstumsstärksten Regionen Bayerns und Deutschlands zählt. Wir sind ja im erweiterten Speckgürtel der Landeshauptstadt München und haben eine sehr gute Anbindung zum Flughafen München. Darüber hinaus ist natürlich für die Bevölkerung, für unsere Bürgerinnen und Bürger auch wichtig, dass sie gute Arbeitsbedingungen, gute Wohnbedingungen, gute Lebensbedingungen auch vorfinden. Und wir haben ja seit vielen Jahren in unserer Region nahezu Vollbeschäftigung, von dem spricht man ja bei ungefähr 2% Arbeitslosigkeit oder 2 bis 2,5% Arbeitslosigkeit. Und auch die Wohnbedingungen sind hervorragend. Man kann sich sein Eigenheim noch leisten, Eigenheim mit Garten. Es gibt hervorragende Kinderbetreuungsmöglichkeiten in den Kitas der Gemeinden. Wir haben ein gut ausgebautes Bildungssystem von der Grundschule über die Mittelschule, Realschule bis zum Gymnasium oder die Hochschule und viele andere Dinge. Und was nicht zu unterschätzen ist, das ist auf dem Land natürlich dieses Zusammenleben, dieses ehrenamtliche Engagement in den Vereinen. Man kennt sich, man unterstützt sich gegenseitig. Und gerade die Pandemie hat gezeigt, dass diese Geselligkeit, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl vielen Menschen auch Probleme bereitet hat. Also auf dem Land, da lässt es sich gut leben, weil man wirklich nahe an der Natur ist. Aber gleichzeitig bei uns auch wichtig, diese Arbeitsbedingungen, diese wohnortnahen Möglichkeiten.
Das scheinen wirklich gute Bedingungen zu sein. Und Sie erwähnten ja schon diese Geselligkeit, das ist wichtig. Man braucht Orte, Plätze, einen echten Mittelpunkt vielleicht, einen Kaufmannsladen, einen Gasthof. Sie haben nun viele kleine Gemeinden, Orte. Ist sowas gegeben und gibt es diesen Austausch zwischen den Gemeinden?
Ja, das ist zum Teil noch zum einen gegeben, zum Teil erfolgt aber gerade auch ein Umbruch. Manche Gasthöfe oder Gaststätten oder Gastronomiebetriebe müssen teilweise pandemiebedingt oder auch aufgrund der Nachfolgesituation schließen. Auf der anderen Seite eröffnen sich jetzt Möglichkeiten im gemeinschaftlichen Sinn, wo es Sportheim-Gaststätten entwickeln, wo sich Feuerwehrgerätehäuser mit Kameradschaftsheimen, wo die Bevölkerung sich treffen kann. Also das ist in jedem Dorf, in jeder Gemeinde noch gegeben und das ist ganz wichtig. Und vor allem, wir haben Gemeinden, kleinere Gemeinden mit 50 bis 100 Vereinen und die Bürger sind in vielen Vereinen tätig, von der Feuerwehr über den Sportverein, Schützenverein, Trachten- und Kultur- und Heimatvereine. Das alles verbindet die Menschen und gibt ein Stück, das bei uns immer als Heimat beschrieben wird.
Wie gelingt denn da die Integration von Zugezogenen aus den umliegenden Städten oder auch von weiter entfernten Orten und auch die Integration von Migranten? Wie versucht man die Alteingesessenen und die Neuzugezogenen zu vereinen oder ein gutes Zusammenleben zu schaffen?
Das, Das ist, auf der einen Seite liegt es natürlich an den Zugezogenen, an diesen Personen selbst. Wenn sie sich einigeln in ihrem Eigenheim oder in ihrer Eigentumswohnung, ist es natürlich schwierig. Auf der anderen Seite diejenigen, die offen auf die Menschen zugehen und sich vielleicht auch einem Verein anschließen, da ist es innerhalb kürzester Zeit so, als ob die schon immer hier gewesen sind. Die bringen sich dann ein, die engagieren sich, ob das beim Dorffest ist oder bei anderen Veranstaltungen. Und so gelingt die Integration von Zugezogenen, aber genauso von Migranten, von Menschen, die aus anderen Herkunftsländern kommen. Auch hier haben wir seit Beginn, beispielsweise bei der Flüchtlingskrise 2015-16, auf eine dezentrale Unterbringung gesetzt, als einer der einzigen Landkreise in Bayern, und haben hier eben auf unsere 35 Gemeinden die Flüchtlinge verteilt, um die Integration für die dort lebende Bevölkerung, die einheimische Bevölkerung, aber auch für die neu ankommenden Migranten zu erleichtern. Und das ist in vielen Fällen sehr gut gelungen bis dato.
Ja, vielen Dank, Peter Dreyer, Landrat des Landkreises Landshut in Niederbayern, für diesen Einblick in das Landleben einer Region, die offenbar durchaus anziehend wirkt für viele Menschen, die es gar nicht von dort weggehen oder sich bewusst für diesen Landkreis als Lebensmittelpunkt entscheiden. Und wir wollen weiter fragen, wie gefällt Ihnen das Leben besser in der Stadt oder auf dem Land? Welche Erfahrungen machen Sie? Welche Entscheidungen beeinflussen das? Wie verändert sich auch möglicherweise im Laufe Ihres Lebens der Schwerpunkt? Wir sind gespannt. Rufen Sie uns an, wie immer kostenfrei unter 00800 4464 4464, oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Weiter geht es mit der Lebenszeit, und die beschäftigt sich heute mit der Frage Stadt oder Land, wo lässt es sich besser leben? Wir haben eben schon von Katharina Hinz, Direktorin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, gehört, dass es offenbar eine neue Landlust gibt. Das zeigen die Wanderungsbewegungen der letzten Jahre. Und auch Sebastian Lehmann, Kleinkünstler und Buchautor, hat als Berliner inzwischen den Reiz des Landlebens für sich entdeckt, auch wenn es im Titel seines aktuellen Werkes heißt, das hätte ich mir grüner vorgestellt. Wir diskutieren weiter mit Ihnen. Und natürlich sind auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gefragt, wo leben Sie am liebsten? Auf dem Dorf, in der Kleinstadt oder Großstadt? Welche Faktoren beeinflussen Ihre Entscheidung? Welche unterschiedlichen Lebenserfahrungen machen Sie in beiden Umgebungen? Und wie ändern sich vielleicht auch im Laufe des Lebens die Bedürfnisse? Was kann man selber tun, um das Leben in der Stadt oder auf dem Land attraktiver zu machen? Rufen Sie uns an, wie immer kostenfrei unter 00800 4464 4464, oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und am Telefon begrüße ich jetzt unseren ersten Hörer, Herrn Schönfelder aus Oberbayern. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Meine Anregung ist, nach 25 Orten, wo ich schon lebte als Kleinkind, bis jetzt die Klein- und Mittelstädte, die dazu spricht, kurz genug, gut genug und groß genug für gute Kliniken, Bahnhof, moderne Industrie, interessantes Kulturleben und klein genug für Fuß- und Radwege in Kurzformen. Und da gibt es so viele wunderbare Städte in Deutschland, ob Hameln oder Görlitz und Oberkochen mit Zeiss, Mühldorf mit Odo-Kontakt, Weltmarktführer, Traunreuth mit Weltmarktführer etc. Diese kleinen und Mittelstädte haben Kulturleben, Eckenfelden mit der eigenen Oberbühne im Filz, Rottal und so weiter. Und das gilt bundesweit in allen Gegenden, dass die kleinen und Mittelstädte sehr viel Lebensqualität liefern, und das auf sehr hohem Niveau. Und das wird in dieser Debatte gerne vergessen. Der zweite Punkt ist noch Bauen. Im Moment kennt man nur den großen Wohnblock oder American Way of Life, Suburbia. Aber das, was das Interessante ist, diese kleine mittelstädtische enge Gassen, total gemischt, Wohnen, Schulen, Einkaufen, Handwerksbetriebe. Wenn man da in diese Städte reingeht, wo das so ist, da gibt es keinen Leerstand. Die Leute zahlen gerne Miete dafür in diesen kleinen Straßen und so weiter. Da lebt sich gut, man geht zu Fuß. Und das haben die Architekten oder Stadtplaner total vergessen.
Also da muss man bestimmte Bedingungen auch schaffen, um die Attraktivität der Städte, auch der kleinen und Mittelstädte, für die Sie sich ja engagieren, zu erhalten. Herr Schönfelder, wenn Sie so oft umgezogen sind, wie ist Ihnen denn das Einleben gelungen?
Also ganz problemlos. Ich bin einmal immer in einem Verein. Ich habe einmal ein sehr interessantes Hobby. Und zum Zweiten war ich dann, solange ich das beruflich durfte, auch bei der Feuerwehr immer, ne?
Und dann haben Sie Kontakt gefunden. Und warum sind Sie trotzdem so oft umgezogen?
Das ergab sich beruflich und dann war mir München mal zu teuer. Und als junger Ingenieur hatte ich dann in verschiedenen Firmen gearbeitet. Dann studieren in Konstanz, dann am Bodensee gewohnt, dann mal in der Schweiz, Freiburg, Lohr am Main war ich mal. Also ich kenne Deutschland.
Genau, und Sie bleiben jetzt Ihrer Klein- und Mittelstadt treu.
Ja, in Mühldorf am Inn jetzt. Ist auch eine schöne Stadt mit einem guten Bahnanschluss, gut Kultur haben wir hier alles und so weiter. Und wie gesagt, das Bauen ist mir ein Gräuel, diese Sachen zwischen Riesenwohnblock und American Way of Life, dass das dazwischen, was nie Leerstand kann, zum Beispiel München, Heidhausen, gibt es keinen Leerstand, aber sowas wird nicht mehr gebaut.
Das wollen wir gerne mal aufgreifen in die Diskussion. Herr Schönfeller, ich danke Ihnen für Ihre Erfahrung und für Ihre Anregung und wünsche Ihnen weiter ein gutes Leben in der Klein- und Mittelstadt in Oberbayern. Und gebe mal die Frage weiter an Frau Hinz. Haben Sie in Ihren Studien auch untersucht, welche vielleicht architektonischen Bedingungen wichtig sind, damit eine Stadt attraktiv ist, eine Klein- oder Mittelstadt, und wie das die Menschen wertschätzen?
Das eher nicht, aber wir haben Initiativen untersucht, die versuchen eben Leerstand zu beleben. Also das waren nicht nur Initiativen von Stadtflüchtigen, die der Stadt entflohen sind, sondern eben auch von sogenannten, also wir haben sie Landerneuerer genannt in unseren Studien, die das Landleben eben auch mithilfe der Digitalisierung, das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, den wir auch nochmal vertiefen sollten. Herr Lehmann hatte das ja schon angedeutet. Mhm. Also diese Initiativen versuchen, das Landleben zu erneuern und damit eben auch Dörfer, aber auch Kleinstädte eben attraktiver zu machen. Und da ist es eben wichtig, dass die Stadtkerne auch wieder neu belebt werden und dass nicht durch die zugezogenen so neue Dörfer, also sich sozusagen so ein Donut-Ring um den Dorfkern dann bildet und der Stadtkern weiterhin leer bleibt. Und eben gerade hat ja auch Herr Dreyer, der Landrat des Landkreises Landshut, auch beschrieben, wie wichtig es ist, eben Orte zu schaffen oder Orte zu erhalten, wo man sich treffen kann. Und diese Initiativen, die wir untersucht haben, die Leerstand belebt haben, die haben zum Teil eben auch Ideen mit aufs Land gebracht, die in der Stadt gut funktionieren, also zum Beispiel Coworking Spaces. Und sie haben jetzt nicht einfach den Coworking Space, die Idee genommen und einfach auf das Land verpflanzt, sondern sie haben das angepasst.
Ja, ich hoffe, wir hören Sie noch, Frau Hinz. Die Verbindung ist jetzt gerade nicht so gut, aber ich hoffe, wir werden Sie gleich wieder aufnehmen können. Und würde das passt wunderbar zu unserem nächsten Hörer. Dr. Wolf Schmidt begrüße ich am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Schmidt.
Guten Tag.
Sie sind Historiker, Sozialwissenschaftler. Ich weiß, Sie haben den größten Teil Ihres Lebens in Hamburg gelebt und sind dann aufs Land nach Mecklenburg gezogen. Wie kam es denn dazu?
Ach Gott, da kommen wie immer im Leben viele Entscheidungen zusammen, und wir hatten dann die Idee, wir gehen aufs Dorf, und das war eine sehr fundamentale Entscheidung, die ich auch gar nicht so gleich ganz abgesehen habe, was das bedeutet. Aber der Hintergrund war, ich kann vom Dorf aus auch meine Freiberuflichkeit machen, Stiftungsberatung war das Thema, und wir haben hier ein Dorf gefunden, wo zumindest der Internetanschluss dafür schon ausreichend war.
Das klingt doch schon mal gut, das ist wichtig, das kann Herr Lehmann sicher bestätigen. Bei der Datsche in Mecklenburg-Vorpommern scheint es nicht so ideal zu sein mit dem Internetanschluss.
Das ist sehr kleinräumig eben.
Genau, ich frage mal kurz, Herr Lehmann, wie sind da Ihre Erfahrungen?
Das ist eigentlich ganz lustig, weil ich habe eigentlich die gegenteiligen Interessen wie die Landbevölkerung, die wirklich da wohnt und nicht nur wie ich am Wochenende und in Ferien da ist, weil ich will ja gerade nicht ins Internet gehen.
Sie suchen das Funkloch, bewusst.
Ich suche im Prinzip das Funkloch, weil dann kann ich endlich mal richtig arbeiten und werde nicht die ganze Zeit abgelenkt. Von daher ist es so ein bisschen unfair. Also ich bin eher gegen den Ausbau. Nein, bin ich natürlich nicht, aber ich suche gerade eher so dieses nicht mehr die ganze Zeit verbunden sein und den Laptop nicht immer anschmeißen und das Handy mal weglegen. Und das funktioniert eben besser, wenn ich eh keine Verbindung habe und wenn mich auch niemand anrufen kann, weil auch so funklochmäßig, telefonmäßig wenig geht. Deswegen ist da die Interessenlage nicht ganz gleich, glaube
ich. Sie haben ja auch noch den Luxus, dass Sie alternativ eben auch hauptsächlich in Berlin leben, wo Sie einen guten Internetanschluss haben. Das haben ja nicht alle und viele sind darauf angewiesen, auf beruflich, auf diese Verbindung. Herr Schmidt, um mal kurz darauf zurückzukommen, es gibt diese Initiative Neue Ländlichkeit, die Sie begründet haben. Was versteht man darunter?
Also was wir hier beobachten, ist die fundamentale Veränderung der ländlichen Gesellschaft. Meine Hamburger Freunde haben mich lange Zeit gefragt, ja und wie kommst du mit den Bauern aus? Und ich wohne hier auf einem Dorf mit rund 250 Einwohnern und ich muss dann sagen, von diesen 250 Einwohnern sind vielleicht eine Handvoll in der Landwirtschaft aktiv. Das heißt, Und ich wohne in einem Dorf, das war bis 1990 komplett LPG. Also hier waren nur Leute in der Landwirtschaft engagiert. Und das hat sich überall in Deutschland fundamental geändert. Auf dem Lande haben wir eine agrarisch geprägte Landschaft, aber eine Gesellschaft, die ganz überwiegend mit Landwirtschaft nichts mehr zu tun hat. Und das beschreiben wir als neue Ländlichkeit. Das ist ja eine Herausforderung. Das heißt, man muss eigentlich die Lebensentwürfe völlig neu denken. Was bedeutet es, auf dem Land zu leben in Zukunft? Das ist etwas anderes als die alte Ländlichkeit, die schicksalhaft mit Landarbeit verbunden war. Diese neue Ländlichkeit ist für viele auch nur ein Lebensabschnittsprojekt. Also man geht nach der Schule in die Stadt, in die Schwarmstädte, um sich neu zu erfinden, neu auszuprobieren. Irgendwann, wenn man Kinder hat, dann will man zurück aufs Land. Andere, die, wie ich, ihr Leben in Großstädten verbracht haben, sagen dann, im Alter mache ich jetzt mal ein Projekt auf dem Land. Das ist dann eine völlig neue Idee. Und das hat doch ganz, ganz große Konsequenzen. Und es ist für unsere Gesellschaft sehr wichtig. Denn wenn alle Menschen in die Stadt wollen, dann ist es in der Stadt nicht mehr lebenswert.
Bleiben Sie noch dran, Herr Schmidt. Es ist spannend, wie auch das Leben auf dem Dorf sich dann konkret gestaltet im Zuge der neuen Ländlichkeit. Vielleicht passt dazu jetzt Michael Clement, Oberbürgermeister von Immensen in Niedersachsen in der Nähe von Hannover. Schönen guten Tag, Herr Clement.
Ja, schönen guten Morgen. Grüße Sie.
Guten Morgen. Herr Clement, wie sieht es bei Ihnen in Immensen aus? Wie kann man sich das Leben dort vorstellen?
Ja, die bisherige Beschreibung passt, glaube ich, schon ganz gut. Also zu Immensen müsste man wissen, wir sind ein ca. 2500 Einwohner starkes Dorf. Wir liegen ca. 20 Kilometer östlich von Hannover, also zwischen den Ballungszentren Hannover und Hildesheim-Braunschweig und sind eben genau durch diese Entwicklung geprägt, ne? Also wir sind zwar noch landwirtschaftlich von der Struktur, aber in unserer Einwohnerschaft sind wir überwiegend ja, kleinstädtisch unterwegs, möchte man fast sagen. Ja. Und auch die Infrastrukturfragen, die gerade schon angeschnitten worden sind, bei uns natürlich auch eine Rolle. Wir sind da natürlich in einer vorteilhaften Lage. Also bei uns läuft speziell jetzt gerade der Glasfaserausbau für jeden Haushalt hier im Ort, womit wir dann auch eine garantierte Internetverfügbarkeit in jeder Ecke hätten. Allerdings haben wir im Gegenzug das Problem, dass aktuell die Stromnetze nicht mehr ausreichen, weil durch die Energiewende und ja, den Ausbau von Photovoltaikanlagen im Speziellen ist das Stromnetz bei uns hart an die Grenze gekommen, sodass keine Elektroladestationen oder Photovoltaikanlagen mehr angeschlossen werden können. Also das ist so ein Punkt, der drückt zurzeit bei uns halt auch. Mhm.
Damit haben wahrscheinlich mehrere Kommunen zu kämpfen. Sie haben aber auch das Dorfprojekt Wir für Immensen ins Leben gerufen. Was hat es damit auf sich?
Ja, also das war damals der Grundgedanke. Ich bin zusammen mit einem Schulfreund damals angesprochen worden, ob wir uns vorstellen können, uns in der Kommunalpolitik zu engagieren. Wir haben dann lange überlegt, ob wir das machen und haben es dann schlussendlich getan. Ich bin übrigens der Ortsbürgermeister und nicht der Oberbürgermeister.
Ja, genau, der Ortsbürgermeister steht auch wie viel. Genau. Ja.
Und wir haben damals überlegt, okay, wenn wir das machen, sind dann entsprechend im Orts- oder Stadtrat vertreten, brauchen wir auch Handlungsmöglichkeiten vor Ort, ne? Weil die kommunalen Einrichtungen, sei es nun hier der Ortsrat bei uns, Der kann schlicht und ergreifend nicht mal eben eine Veranstaltung organisieren, um für die Grundschule eine neue Sitzbank zu kaufen oder ähnliches. Und da haben wir uns überlegt, brauchen wir eine Trägerschaft für das Ganze? Und haben begleitet dann einen Verein gegründet, der heißt Gemeinsam für Immensen. Wir sind ein e.V., ein eingetragener Verein. Und über den verbinden wir das, ne? Das, die Aktivitäten, die wir hier vorhaben, können wir dann als Verein frei organisieren und haben aber die Anbindung in die Kommunalpolitik, um halt auch solche Themen bearbeiten zu können. Wir haben im Moment ein Projekt, da geht es um die Nachmittagsbetreuung der Kinder in unseren Kindergärten. Da haben wir hier, wie alle anderen Kommunen auch, das Problem, dass es einen akuten Personalmangel gibt und nach 14 Uhr keine Kinderbetreuung mehr gewährleistet werden kann. Da treten wir als Verein im Moment als Träger für eine Elterngruppierung auf, die sich selbst organisieren und sich selbst eine Nachmittagsbetreuung organisieren. Vereinsrechtlich dürfen wir das, privatrechtlich dürften sie das nicht. Das ist dann so eine Schnittstelle, das sind so die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.
Also man muss viel selbst in die Hand nehmen, höre ich daraus, um auch das Leben zu organisieren und die Lebensbedingungen schaffen, dass solche kleineren Orte auch attraktiv sind. Herr Schmidt, wie ist das bei Ihnen in Liso? Gibt es da Möglichkeiten für Familien, Kinderbetreuung? Gibt es da dort noch Läden im Umkreis? Gibt es gute Infrastruktur und Anbindungen auch mit dem öffentlichen Nahverkehr?
Also der letzte Punkt ist natürlich wirklich ein kritischer. Die Mobilität auf dem Lande ist hier vollkommen von PKWs abhängig. Die Vorstellung, man könne hier ohne PKW leben, die ist völlig irreal. Die Beschulung ist durchaus möglich, das ist aber je nach Standort sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt auf dem Lande viele Standorte, wo schon Grundschüler Fernpendler sind. Also Fernpendler definiert durch eine Stunde Fahrzeit zur Schule. Das ist wirklich eine Katastrophe und wir brauchen auf dem Land eine flächendeckende Beschulung. Und da muss man eben auch kleinere Schulen in Kauf nehmen oder neue Hybridformen entwickeln, wie sich das mit Corona angedeutet hat. Das ist nicht immer nur in Präsenz sein muss. Also wir haben da sicher Herausforderungen, vor allem auch im Bereich der Medizin, wenn Sie an die Debatte denken, die ländlichen Krankenhäuser zunehmend zu schließen. Also wir haben etwa in Mecklenburg-Vorpommern eine Tendenz, die Geburtenstationen in den ländlichen Regionen dicht zu machen, mit dem Argument, zentral sei da eine bessere Qualität gewährleistet. Aber jeder, der mal Kinder gekriegt hat, weiß, gerade bei Geburtenstationen kommt es auf die Nähe an. 100 Kilometer weg, eine bessere Qualität hilft mir da nicht wirklich. Also da gibt es viele Herausforderungen. Und das, was mein Vorredner eben angesprochen hat, die Frage des politischen Engagements, die Frage, wie können wir Ländlichen unsere Interessen einbringen, das ist dabei eine ganz große Herausforderung. Wir haben in den letzten Jahrzehnten in Deutschland insgesamt in 20.000 ländlichen Gemeinden die politische Selbstständigkeit verloren. Damit sind 300.000 Kommunalvertreter weggefallen. Das ist ein politisches Potenzial, was enorm ist. Und das bedeutet, ländliche Gebiete haben ein großes Defizit, ihre Interessen zu artikulieren. Insofern finde ich auch so eine Sendung wie diese ganz toll, dass so etwas mal zur Debatte gestellt wird.
Ja, vielen Dank. Wir wollen ja gerade gucken, was sind die wunden Punkte, was sind vielleicht auch besonders positive Erfahrungen. Herr Schmidt, Sie haben ja auch eben angesprochen, Familien, wie ist es da, oder auch Krankenhäuser, Geburtskliniken. Herr Lehmann, soweit ich richtig informiert bin, sind Sie kürzlich Vater geworden, haben eine Familie gegründet.
Genau, vor 3 Monaten.
Ich gratuliere und
danke.
Frage mich, hat das auch einen Einfluss auf Ihre Präferenz Stadt und Land leben?
Lustigerweise dachte ich eigentlich eher anderen Einfluss, weil ich dachte eher, wenn man dann Kinder kriegt, will man eher so ein bisschen aufs Land und bisschen die Ruhe und den Garten. Aber da sind wir irgendwie noch nicht angekommen mit so einem ganz kleinen Baby. Da finde ich gerade die Stadt sehr gut. Also wir müssen irgendwie nur 2 Meter laufen in der Drogerie, 3 Meter laufen sind im Supermarkt. irgendwie, was gerade auch angesprochen wurde, das Krankenhaus ist super nah und wir sind gerade eher weniger im Garten, weil wir das irgendwie noch brauchen, diese Infrastruktur. Auf dem Land musste ich immer mit dem Auto irgendwo hinfahren, müsste das Kind in den Kindersitz hieven und gucken, dass es nicht so viel Sonne kriegt. Und hier packe ich ihn einfach kurz in den Kinderwagen und bin eigentlich überall. Das ist gerade so ein bisschen eher ein Vorteil von der Stadt. Ich denke aber, das wird sich ändern, je älter er wird, vermutlich. Genau.
Und dann stellt sich vielleicht auch die Frage, dann Kindergarten, Schule, das wird dann aber alles in Berlin vermutlich bleiben.
Ja, das ist, ja, ich denke auch. Also hört man vielleicht im Hintergrund, die Kita ist gerade im Haus und die spielen hier auf dem Hof. Also das ist schon sehr, sehr praktisch. Andererseits bin ich eben auch, habe ich vorhin ja schon erzählt, so ein bisschen im Garten aufgewachsen und war eigentlich den ganzen Sommer über nur draußen. Das ist wiederum dann hier so ein bisschen schwierig. Also wenn er dann mal ein bisschen älter ist, einfach so in den Garten zu gehen, das wäre natürlich schon schön. Und das ist in Berlin ja nicht so einfach. Mhm. Da muss man dann auch ein bisschen erst in den Park gehen und so. Und dafür ist dann vielleicht dieser Wochenendgarten dann wieder ganz gut. Mhm. Also das Beste von beiden Welten.
Genau, sie können das vereinen. Das können ja nicht alle, aber es gibt ja auch viele, die das bewusst machen. Herr Clement, ist denn, nochmal zurückzukommen auf Immensen, das ein Ort, wo Sie sagen, ja, das ist durchaus für Familien attraktiv? Oder ziehen sich da eher ältere Leute zurück? Sind Sie da bemüht, die Menschen, auch junge Menschen, dort zu halten? Wie ist da so die Entwicklung?
Ja, also wir haben, was den Zuzug angeht, überwiegend junge Familien. Wir hatten gerade erst ein kleines Baugebiet, das entwickelt worden ist. Das ist fast komplett besetzt mit jungen Familien, die zugezogen sind. Wir haben hier auch noch eine entsprechende Infrastruktur. Also es gab auch vor einigen Jahren hier eine Elterninitiative, die sich beispielsweise für die Nachmittagsbetreuung in der Grundschule eingesetzt hat. Das hat dann dazu geführt, dass die Schule dem Wunsch irgendwann gefolgt ist. Wir sind auch seitens der Stadt Lehrte dort ja unterstützt worden. Dort ist ein Programm entwickelt worden für die ganze Kommune, für die Nachmittagsbeschulung. Und in der Konsequenz ist es umgesetzt worden. Und wir haben just vor 14 Tagen das Richtfest an der Grundschule gefeiert, weil dort jetzt angebaut wird, um die Räumlichkeiten zu schaffen. Also wir versuchen natürlich infrastrukturell entsprechend auch den jungen Familien hier entgegenzukommen und dieses Angebot aufrechtzuerhalten, weil wir ganz gern diese aus den jüngeren und älteren Bewohnern, weil wenn wir uns in Richtung eines sogenannten Schlafdorfes entwickeln, wo die Leute quasi nur noch zum Übernachten herkommen, wenn sie nicht zur Arbeit fahren oder halt entsprechend ihren Ruhestand genießen, dann wird es irgendwann auch im Vereinsleben bei uns schwierig und dann würde ein Großteil des ja, Gesellschaftslebens auch wegfallen.
Das alles kostet natürlich auch Geld. Also man muss ja natürlich auch das leisten können. Wie wird das geleistet?
Ja, also da großes Lob an die Stadt Lehrte, hat man sich sehr auf die Fahne geschrieben, diese Dinge auch finanziell zu unterstützen. Gerade diese Nachmittagsangebote, die wir für die Eltern dort jetzt aufgebaut haben. Und wir organisieren halt vieles auch einfach selbst über Vereine oder Ähnliches, dass hier Angebote geschaffen werden. Also wir haben beispielsweise einen sehr aktiven Sportverein, der ein sehr, sehr umfangreiches Programm anbietet. Sei es nun Handball, Fußball, Tennis, Yoga, Wandern oder Ähnliches, das kann man alles hier vor Ort bekommen, wenn man sich entsprechend hier mit unseren Gegebenheiten auseinandersetzt.
Ja, ganz.
Das ist auch ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe quasi, ne? Also jeder macht so ein bisschen mit und die anderen können dann teilhaben.
Ja, ganz herzlichen Dank, Michael Clement, Ortsbürgermeister von Immensen, für Ihre Eindrücke und Ihre Bestrebungen auch, die Ortschaft attraktiv zu machen und da viel Engagement zu zeigen. Genauso auch wie Wolf Schmidt in Mecklenburg-Vorpommern. Da passiert auch viel. Da versucht man auch, die neue Ländlichkeit zu beleben. Ich habe noch hier eine Nachricht, einen Hörer, der uns sich gemeldet hat. Er schreibt, viele Leute ziehen auf ländliche Gebiete, weil sie sich die Stadt eben ja nicht mehr leisten können. Also es ist nicht immer vielleicht so ganz freiwillig. Das muss man natürlich auch benennen. Frau Hinz, wie ist da die Entwicklung? Das ist ja so, viele sind dann früher ins Umland gezogen, in die sogenannten Speckgürtel. Auch die werden immer teurer. Inwiefern ist das auch finanziell bedingt und gar nicht so, oh, ich will jetzt aufs Land ziehen, dass man jetzt fast gezwungen ist, dorthin zu gehen?
Ja, also wir haben in dieser Analyse der Wanderungsstatistiken natürlich nicht Menschen befragen können, aber aus anderen Umfragen lässt sich leicht ablesen, dass eben die Verteuerung des Wohnraums in der Stadt gerade für junge Familien ein wichtiger Grund sind, um sich eben woanders auf dem Land umzuschauen. Und jetzt auch mit der zunehmenden Möglichkeit auch über Homeoffice, über die zunehmende Digitalisierung, dann auch Arbeits nicht in der Stadt in Nähe der Arbeitgeber zu wohnen, sondern die Arbeit praktisch mitzunehmen aufs Land, haben sich eben sehr viele Familien, die diesen Wunsch dann eben auch erfüllen können. Wunsch auf der einen Seite nach Grün, aber natürlich auch der Zwang, weil sie eben in der Großstadt keinen angemessenen Wohnraum für eine wachsende Familie finden, der bezahlbar ist, sich woanders eben dann niederzulassen. Und übrigens sind jetzt nicht nur junge Familien, die jetzt die neue Landlust prägen, sondern eben auch junge Berufswanderer. Und die können jetzt durch die Möglichkeit, auch im Homeoffice zu arbeiten, haben sie viel stärker auch die Wahl und die Möglichkeit, eben woanders, also fern der Großstadt, eben auch ihren Berufen nachzugehen, weil sie eben die Arbeit mitnehmen können auf das Land.
Die Arbeit mitnehmen, aber auch die Kontakte ist wahrscheinlich dann noch eine andere Frage.
Ja, das ist richtig. Also wir haben 2019 auch vor allen Dingen Gemeinschaften, Initiativen in Berlin untersucht, die
Dann gehen wir gleich noch was nach den Nachrichten noch ein. Okay. Stadt oder Land, wo lässt es sich besser leben? Unsere Frage heute in der Lebenszeit. Sie können uns weiterhin kostenfrei anrufen unter 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten hören wir mehr über die Initiative in der Stadt und auf dem Land.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Stadt oder Land, wo lässt es sich besser leben? Diese Frage beschäftigt uns weiterhin in der heutigen Ausgabe der Lebenszeit. Wir diskutieren noch bis 11.30 Uhr dazu. Die einen lieben den Trubel der Großstadt und nehmen dafür Lärm und höhere Mieten in Kauf. Andere, und das werden immer mehr, haben wir gehört, ziehen aufs Land, entdecken die Landlust. Wiederum andere sind seit jeher überzeugte Landbewohner und nehmen dann auch in Kauf, dass die Anfahrt zur Schule oder zur Arbeit etwas länger dauert. Dass sich mehr Menschen für ein Leben jenseits der Großstädte entscheiden, liegt nicht nur an der Vorliebe für mehr Ruhe und Natur. Wir haben gehört, auch die Verteuerung des städtischen Wohnraums, die Corona-Pandemie und mehr Möglichkeiten im Homeoffice zu arbeiten haben dazu beigetragen, dass Dörfer und Kleinstädte an Beliebtheit gewonnen haben. Ist es eine Frage eigentlich der Herkunft, also ob wir in der Stadt oder auf dem Land aufgewachsen sind, oder eine Frage des Alters, dass wir mit dem einen oder anderen eine höhere Lebensqualität verbinden? Was macht für Sie den Reiz des Landlebens oder des Stadtlebens aus? So rufen Sie uns an, wie immer kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und weiter dabei sind Sebastian Lehmann, Schriftsteller, Poetry Slammer und Kleinkünstler, Wahlberliner und Besitzer einer Datsche in Mecklenburg-Vorpommern. Das hatte ich mir grüner vorgestellt, so der Titel seines aktuellen Buches. Und auch Katharina Hinz ist weiterhin dabei, Direktorin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Und Frau Hinz, wir haben Sie kurz abwürgen müssen vor den Nachrichten. Es ging darum, dass Sie auch sagen, natürlich auch die Städte müssen versuchen, attraktiv zu bleiben. Und wir haben gehört, es gibt die Mieten sind immer unbezahlbarer teilweise. Welche Initiativen gibt es auch, um dagegen zu steuern? Sie haben gesagt, in Berlin tut sich da einiges.
Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir auch 2019 bereits, als die neue Landlust so gerade noch gar nicht so fassbar greifbar war, auch Initiativen, die sich in Berlin gegründet haben von jungen Menschen, die eigentlich in der Kreativbranche tätig sind, die eben sich zusammengetan haben und überlegt haben, dass sie neue Wohnungen Wohnen und Arbeitsprojekte auf dem Lande gründen wollten. Und weil Sie eben auch erwähnten, dass ja viele Menschen, die jetzt der Stadt entfliehen, natürlich auch das städtische oder das gewohnte Umfeld auch mitnehmen wollen. Und da war das eben sehr stark auch spürbar, dass man eben gemeinsam diesen Umzug wagen wollte, in Anführungszeichen. Und manchmal natürlich dann auch, wenn man angekommen ist, gesehen hat, dass man zum Teil auch romantische Vorstellungen hatte. Und ich fand auch sehr interessant die Diskussion, die wir jetzt auch schon in der letzten halben Stunde hatten, zum Thema, wie gelingt denn eigentlich auch die Integration von denen, die auf dem Land leben und den Zugezogenen? Und das ist eine spannende Frage, mit dem wir uns eben auch in einem aktuellen Forschungsprojekt beschäftigen. Denn das ist wichtig, dass daraus dann auch etwas Neues entsteht, dass dadurch dass die Dorfgemeinschaft auch dann davon profitiert, von dem Zuzug, und dass sich die Zugezogenen einbringen. Und wir haben in einer nicht repräsentativen Umfrage eben auch festgestellt, dass die Menschen, die sich für einen Umzug aufs Land interessieren und das planen, aber genauso, dass ihnen genauso das soziale Umfeld wichtig ist und die Nachbarschaft, wie auch den Dorfbewohnern oder den Alteingesessenen auf dem Lande auch. Also da scheint es eine Gemeinsamkeit zu geben, die wahrscheinlich ausbaufähig ist. Und das finden wir spannend. Wir wollen untersuchen, was passiert da? Gibt es dann mehr Engagement, so wie Hörer das eben auch beschrieben haben? Bedeutet das für das Vereinsleben nochmal einen neuen Schub? Was passiert zwischen den neu zugezogenen und den Alteingesessenen auf dem Land, wenn die neue Landlust jetzt eben an Fahrt aufnimmt?
Ja, vielleicht kann Herr Lehmann da seine Erfahrung einbringen. Immerhin als Datschenbewohner in Mecklenburg-Vorpommern werden Sie ja auch Kontakte geknüpft haben zu Ihren Nachbarn, oder trifft man da nur auf andere Stadtflüchtlinge?
Nee, tatsächlich ist es wirklich so, dass man sehr, also nicht schnell, aber man bekommt schon Kontakt zur Dorfbevölkerung, und das fand ich auch sehr schön, diese Solidarität, die es so gibt. Also wird in dem Buch auch beschrieben, ich bin handwerklich eher unbegabt, und irgendwie hat das Buch dann im Dorf auch die Runde gemacht. Wir haben es irgendwie entdeckt, ich habe das gar nicht so öffentlich gemacht, welches Dorf, und dann kamen plötzlich irgendwelche Dorfbewohner und haben gesagt, naja, sollen wir mal helfen? Wir haben ja dein Buch gelesen, das läuft ja nicht so gut mit Handwerken. Und dann hat sich da sozusagen, also haben sich so ein paar Leute bereit erklärt, so zusammen das Dach der Datsche zu erneuern. Und ich dachte, das ist ja also wirklich das Schönste, was so passieren kann, dass man sich so gegenseitig hilft und dass es da so Solidarität gibt und dass sich auch die Bevölkerung, die da schon länger wohnt, einfach freut, selbst wenn nur so Wochenendgäste wie wir kommen und sich da ein bisschen um den Garten kümmern, und dass es da sofort so eine Verbindung gibt. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön.
Das heißt,
und sehr nett.
Sie sind nicht auf Vorbehalte gestoßen oder Vorurteile gegenüber den Städtern, die plötzlich das Landleben entdecken?
Nee, gar nicht. Also das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Vielleicht ist es aber auch so, dass es weit genug weg ist von Berlin. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so im Speckgürtel so ein bisschen anders in Brandenburg, wenn dann wirklich so ganz viele Städter rauskommen und da ihr eigenes Ding machen, dass sich dann die Landbevölkerung, die da schon länger wohnt, so ein bisschen überrollt fühlt. Und das war jetzt da in Mecklenburg-Vorpommern gar nicht so. Also ich hatte das Gefühl, alle finden gut. Diese Gärten waren vorher so ein bisschen brach, die da lagen. Also da hat niemand so richtig was gemacht. Das gehörte niemandem. Und dann kamen wir und noch ein paar andere auch aus Berlin und Hamburg und haben das so ein bisschen aufgehübscht, und das fanden eigentlich alle ganz gut, dass da jemand wieder ist und was macht. Also Vorbehalte haben wir wirklich gar nicht getroffen. Aber vielleicht ist das wirklich so ein bisschen die Entfernung, weil es noch ein bisschen, man hat noch ein bisschen Exotenstatus als Flüchtling dann, als Großstadtflüchtling.
Genau. Wir haben jetzt einiges gehört über die Vorteile des Landlebens, unter anderem auch eben in der Umfrage von Susan Zahr im Saarland. Sie traf dort aber nicht nur auf Landliebhaber, sondern auch auf überzeugte Städter.
Also ich finde Stadt besser. Ich bin hier immer schnell mit dem Fahrrad, kann schnell von A nach B fahren. Und ich sehe auch immer den Umweltaspekt, weil ich schnell an Orten sein kann und dafür kein Auto brauche.
Einfach die Mobilität, man kommt überall schnell hin, gerade wenn es jetzt einkaufen ist, Zigaretten holen.
Kultur,
Man kann alles mit dem Fahrrad machen, braucht kein Auto.
Na, zum Studieren, hier gibt es halt Unis.
Also am liebsten in der Stadt, aber ein bisschen im Grünen dann, so wie wir auch. Wo man es dann relativ schnell auch eben hat und eine gute Anbindung hat.
Also ich würde die Stadt bevorzugen, vielleicht Stadtrand, dass es noch ein bisschen ruhiger ist. Aber ansonsten bevorzuge ich die Stadt wegen der Infrastruktur.
Ja, was macht Städte attraktiv? Wir haben einige Argumente gehört. Was macht ihren Reiz aus? Woran liegt das? Einer, der dazu Auskunft geben kann, ist Markus Lewe, Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Münster in Westfalen. Schönen guten Morgen, Herr Lewe.
Guten Morgen.
Herr Lewe, was braucht denn heute eine Stadt, um attraktiv zu sein für seine Bewohner? Es gibt ja Städte, die beklagen eine Abwanderung ins Umland. Was sollten Städte tun, um genau das zu verhindern?
Also erstmal ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass Stadt und Städte Orte sind, wo sich Menschen erstmal wohlfühlen sollen, und zwar alle. Das heißt eben, sich die Kernfrage zu stellen, wem gehört eigentlich die Stadt? Und wenn ich nicht sie so beantworten kann, dass sie allen gehört, dann bekomme ich ein Problem. Das heißt, ich muss eine sehr hohe Diversität haben, kulturelle Angebote haben, ich muss Orte haben, wo man sich treffen kann, wo man Kultur erleben kann. Ich muss eine Balance haben zwischen einer handelsorientierten Nutzung und einer gemeinwohlorientierten Nutzung. Ich brauche sehr viel Grünflächen, wo man auch atmen kann. Ich brauche Rekreations- und Ruheflächen. Ich brauche auch Urbanitätsflächen. Ich brauche auch ein paar Brüche. Ich brauche auch Orte für kreative Szenen. Also ich glaube, das Thema Urbanität, Diversität spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Und dazu gehört auch, dass man moderne Mobilitätslösungen hat, wie das ja auch gerade schon angesprochen wurde. Ich habe zum Beispiel in meiner Stadt erfahren, dass gerade auch in der Pandemiezeit es sich durchaus positiv ausgewirkt hat, dass 42% der Münsteranerinnen und Münsteraner mit dem Fahrrad fahren täglich. Übrigens der Oberbürgermeister, der gerade spricht, auch. Also das ist auch etwas, was mit Gesundheitsprävention zu tun hat. Und die würden eben nicht Fahrrad fahren, wenn nicht die Flächen dafür zur Verfügung stehen würden und eben auch nicht in einem unerheblichen Maße Grünflächen da sind, wo man auch vom Autoverkehr ungestört fahren kann. Oder auch eben auch in der Innenstadt systematisch zu sagen, wir müssen die Verkehre neu aufteilen. Der öffentliche Raum ist so knapp. Wir müssen ihn eben so nutzen, dass man ihn für Begegnung nutzen kann, für Fahrradverkehr nutzen kann, für Fußgängerverkehr nutzen kann und damit immer diese Balance herstellen kann und immer wieder darauf achtet, dass es genug Plätze gibt und Orte gibt, wo man das machen kann. Und das Ganze auch verknüpft mit einem nicht unerheblichen Maß an Beteiligung. Also zu gucken, wie wollt ihr eigentlich in einer Stadt leben? Wir haben das mal vor ein paar Jahren in unserer Stadt wahrgenommen, als die britische Rheinarmee zwei große Kasernenflächen verlassen hat. Und dann kamen die üblichen Planungsverfahren und meine Verwaltung hatte da alles schon vorbereitet. Und ich habe gesagt, wir stoppen alles und fragen erstmal die wahren Experten. Und da haben meine Planer gesagt, wer ist denn das? Da habe ich gesagt, das sind die Nachbarn. Und dann haben wir ehrlicherweise relativ aufwendig moderierte Verfahren durchgeführt, wo wir in mehreren Workshops mit sehr vielen Teilnehmenden der Nachbarschaft, Bürgerschaft, Ideen entwickelt haben, wie man diese Kasernen in Zukunft nutzen kann. Und dazu gehörte unter anderem auch, dass viele Teile dieser Gebäude noch stehen bleiben konnten, dass das Grün erhalten blieb. Und was ich so spannend fand, am Anfang waren die Menschen sehr misstrauisch und im Laufe des Verfahrens haben die Vertrauen gewinnen können, weil sie merkten, oh, wir werden wirklich beteiligt. Und als dann die Ergebnisse vorlagen, konnten wir dann wunderbar in einen städtebaulichen Wettbewerb reingehen. Und was passierte war, die Leute waren stolz. Sie hatten irgendwie das Gefühl, wow, ich kann mich an diesem Projekt beteiligen. Und das tut gut, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie haben selber die Chance, an der Stadt mitgestalten zu können.
Bürgerbeteiligung scheint demnach ein Schlüssel zu sein für mehr Identität mit der Umgebung. Frau Hinz, können Sie das bestätigen? Ist das so, dass das auch förderlich ist dann? Und dass das auch vielleicht vermehrt gemacht wird?
Ja, also das ist sicher sehr, sehr wichtig. Also Sie haben jetzt gerade die Stadtperspektive. Ich würde gerne nochmal die Landperspektive nochmal einbringen. Ich denke, das ist eben auch vor allen Dingen auch bei den ländlichen Gemeinden, die von der Landlust profitieren wollen, super wichtig, dass sie eben auch denen, die auf das Land ziehen wollen, eben auch die Möglichkeit geben, ihre Projekte, die das Landleben auch modernisieren wollen, auch mit voranbringen, also die Engagement mitbringen, dass sie die eben auch unterstützen und fördern, insofern eben sie auch beteiligen.
Genau, auch beteiligen. Ich hoffe, die Verbindung wird gleich wieder hergestellt zu Frau Hinz. Aber bleiben wir noch mal bei Ihnen, Herr Lewe. Wie ist das als Präsident des Deutschen Städtetages? Da sind Sie ja auch mit den größten Herausforderungen konfrontiert, eine Balance von Stadt und Land zu gewährleisten, auch angesichts der demografischen Entwicklung. Wie kann das funktionieren?
Also zum einen ist es natürlich so, Stadt und Land ist aus unserer Sicht kein Gegensatz, sondern es lebt aus dem Miteinander. Man muss sicherlich auch nochmal differenzieren mit den unmittelbar an den Städten angrenzenden ländlichen Bereich. Da gibt es immer mehr auch Kooperationsformen, wo man einfach auch feststellt, die urbanen Räume wachsen einfach über die normalen Stadtgrenzen hinaus. Da gibt es sehr gute Kooperationsmodelle und es gibt natürlich auch Anforderungen, die wir haben, zum Beispiel vernünftige Nahverkehrsverbindungen, am besten Schienenverkehrsverbindungen. Je schneller und komfortabler die sind, desto besser funktioniert auch das Miteinander. Also man kann durchaus in der Lausitz wohnen, wenn es eine vernünftige ICE-Verbindung nach Berlin geben würde. Und das ist meines Erachtens und der Auffassung des Städtetags eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, um auch die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse erzielen zu können. Also Kooperation, dass man Land und Stadt nicht als Gegensatz sieht, sondern als Miteinander. Es gibt ja eine ganze Reihe an Leistungen, die Städte erbringen, die auch fürs Umland sind, die Kultur zum Beispiel oder die weiterführenden Schulen. Und andererseits gibt es auf dem Land auch Assets, die in den Städten gar nicht so zu haben sind. Und wenn man dieses Bewusstsein hat, gerade auch in den solitär liegenden Städten, also die einen Mittelpunkt haben, wo dann ländliche Regionen sich drumherum bildet, kann man außerordentlich gute Modelle entwickeln. Und es gibt mittlerweile auch Tendenzen, wo gerade jüngere auf Start-up-Leute gerne in der Stadt arbeiten, aber dann ganz gerne auch wieder zurück aufs Land fahren und dann sich Bauernhöfe umgebaut haben oder kleinere Kotten umgebaut haben. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich meine aber auch, dass wir Städte selber wieder, sagen wir mal, die Vorteile des Kleinen entdecken. Also dass man Quartiere so weiterentwickelt, dass Nachbarschaften entstehen können, dass man kleinere Shops hat, Coworking Station hat oder wo man eben auch diese grausigen Großprojekte, die man sonst in den 60er, 70er Jahren in den Städten hatte, auch wieder zurückbaut. Und eigentlich ist es ja die Idee von dem Dorf in der Stadt. Da gibt es übrigens auch gute Beispiele. In Herne zum Beispiel gibt es ein Projekt Neue Höfe, wo ein leerstehendes Kaufhaus nach 3 Jahren Transformation vollgemietet und preisgekrönt wurde. Oder auch in Lübeck soll ein ehemaliges Kaufhaus auch umgebaut werden oder in Bremerhaven ist das gemacht worden. Also man entdeckt wieder eigentlich das, was ein Dorf ausmacht, nämlich die Unmittelbarkeit, die Begegnungsfähigkeit, die entdeckt man letztlich auch in den Quartieren der Städte wieder mehr. Und wir merken vor allen Dingen auch, dass wir Städte dadurch auch eine ganz andere Chance haben, diese Vielfalt, die wir in den Städten vorfinden, internationale Vielfalt, unterschiedliche Lebensformen, unterschiedliche auch sexuelle Lebensorientierung, die findet sich in diesen offenen Gesellschaften dann besonders gut, wenn es eben genügend Orte gibt, Raum und Zeit gibt, wo eben diese Menschen sich dort treffen können und wiederfinden können. Also kein Gegensatz, sondern miteinander.
Genau, vielleicht passt dazu ganz gut unser nächster Hörer, Jürgen Speidel aus Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Speidel.
Ja, guten Morgen.
Herr Speidel, Sie haben das gerade gehört, was Herr Lewe gesagt hat, Stadt und Land. Man versucht da gar nicht mehr so die Kontraste, die Unterscheidung so stark zu betonen. Ist das auch Ihr Eindruck, dass sich da so ein Wandel vollzogen hat?
Ja, das kann ich eigentlich, den kann ich mich anschließen. Also ich tue mir auch sogar schon ein bisschen schwer mit dieser Definition von Dorf. Ich weiß gar nicht, wie sich das überhaupt definieren lässt. Jedenfalls, ich bin auf dem Dorf und in der Landwirtschaft groß geworden. Und wohne jetzt mittlerweile in der Stadt, habe einen Fuß auf dem Land und einen Fuß in der Stadt. Aber ich empfinde eben, dass das Dorf, so wie es vielleicht viele aus Magazinen wie der Landlust im Kopf haben, dass das einfach zunehmend verschwindet. Weil es gibt keine kleinbäuerliche Landwirtschaft mehr und das ist eher dominiert einfach von großflächiger Landwirtschaft. Und in dem Dorf, wo ich herkomme, gibt's keine einzige Kuh und keinen Kuhstall mehr. Es gibt eigentlich letztendlich nur noch Menschen, die dort wohnen und irgendwo zur Arbeit fahren. Und es gibt auch eben Arbeitslosengeldbezieher, wie eben in der Stadt auch. Und es ist auch eine zunehmende Anonymisierung, die dort stattfindet. Und daher sehe ich nicht mehr so diesen großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Aber ich denke, und was halt, aber gerade gleichzeitig in der Stadt finde ich auch, gibt es wieder so eine Gegenbewegung weg von der Anonymisierung, wieder ein bisschen mehr Miteinander, Und das hoffe ich natürlich auch, dass das auf dem Land auch wieder stattfindet, eben wie einige Vorredner gemeint haben, muss das auch wieder mehr dort mit reingetragen werden. Aber diese Unterscheidung oder dieses Dorf eben, das würde ich so, ja, sehe ich so nicht mehr, dass es das noch existiert.
Das heißt, gibt es da gewisse Idealisierungen vom Dorfleben auch, denen wir vielleicht eher zum Opfer fallen oder dass wir vielleicht aus dem Blick nehmen, welche Geisterstädte, welche Dörfer gibt es, die trotz allem hinten hinüberfallen? Also Herr Lewe, sehen Sie da auch so ja einen kritischen Punkt, wo man vielleicht doch nicht weiterkommt?
Also ich kann das ja auch, Entschuldigung.
Ich weiß es nicht, an wen war die Frage?
Ich hatte jetzt Herrn Speidels Anmerkung aufgegriffen und wollte jetzt gerne mal von Herrn Lewe erfahren, wie Sie das sehen.
Also zunächst mal kann ich das natürlich aus Sicht des Städtetags und auch aus Sicht der Stadt Münster sagen, aber wir haben eben auch in allen Städten in Deutschland die Erfahrung gemacht, dass es immer auch ein Miteinander ist. Und da, wo das gut funktioniert, wo wir wahrnehmen, dass die ländlichen Räume für die Städte extrem wichtig sind und umgekehrt der ländliche Raum das auch wahrnimmt, da gibt es auch gute Lösungen. Also ich sag mal ein Beispiel, wir haben zum Beispiel in unserer Stadt mit dem Umland jetzt Velorouten gebaut oder auch noch in der Planung, 13 Velorouten, die ins Umland reinführen und damit eben auch die Möglichkeit schaffen, angesichts der zunehmenden Elektromobilisierung der Fahrräder, deutlich mehr Fahrradfahrende zu gewinnen, die dann eben das auch mitnutzen. Das geht nur im Miteinander. Oder wenn es zum Beispiel um die Frage der Kultur geht, ist es natürlich auch für uns interessant, wie hoch eigentlich der besuchende Anteil ist aus dem ländlichen Raum. Und das Gleiche gilt auch für den Erholungswert der ländlichen Region. Also ich sag mal, aus meiner Perspektive, ich wohne sozusagen am Stadtrand in einem ehemaligen eingemeindeten Dorf. Ich kann mich jeden Tag aufs Neue entscheiden, ob ich auf dem Dorf oder in der Stadt leben will. Und das ist etwas, dieses Miteinander, das was großartig ist. Und im ländlichen Bereich sind im Prinzip nur im kleineren ja die gleichen Anforderungen. Wie hoch ist die Aufenthaltsqualität? Wie geht man miteinander um? Gibt es Begegnungsorte? Dieser ländliche Raum auch genießbar oder wird er nur durchzogen von riesigen Hauptstraßen? Oder was mir auch Sorge bereitet, ist, dass wir zunehmend, ehrlicherweise zugunsten der Städte, gigantische Flächen versiegeln, um irgendwelche riesigen Logistikzentren rund um die Dörfer zu bauen. Das ist auch ein Thema, mit dem man sich irgendwann auch mal befassen muss, weil das natürlich auch erhebliche Auswirkungen hat auf die Außenwirkung. Also von daher, ich kenne eine ganze Menge von Beispielen in unseren kleineren, eingemeindeten Stadtteilen, aber eben auch in den dörflichen Bereichen, dass man wieder anfängt, durch Initiativen kleine Läden herzustellen, Begegnungsorte herzustellen und diese Grundidee, Identität, Ehrenamt zu stärken, das ist etwas, was in keinster Weise in der Stadt oder im Land unterschiedlich zu sehen ist, sondern es sind letztlich die Menschen, die Interesse daran haben, sich einander auch zu stärken. Mhm.
Herr Speidel, wollen Sie darauf noch reagieren?
Ja, also was ich da auch raushöre, ist einfach, das ist eigentlich so mein Punkt, dass einfach auch eine Verstädterung der Dörfer stattfindet. Also diese Siedlungen, wo man jetzt, die an Dörfern angehängt werden, wenn man da abends durchläuft, da findet einfach kein Leben in der Form statt, weil eben das sind Wohnhäuser, wo Menschen leben, die dann tagsüber zur Arbeit fahren und dann, eben gerade gesagt wurde, diese Logistikzentren, wo dann Menschen Arbeit finden, das auf dem Land nimmt das eigentlich, entzieht das den Dörfern so dieses Dorfleben, was die Dörfer eigentlich so attraktiv machen sollte. Und da meine ich einfach, da findet eine zunehmende Verstädterung, wo es eben gilt, der entgegenzuwirken.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Und jetzt gebe ich Monika Petersen Gelegenheit, aus Winnenden noch kurz Stellung zu nehmen zum Stadt- und Landleben. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Naja, ich habe es ja schon geschrieben. Also ich kann es... Ich bin in Hamburg aufgewachsen, über 20 Jahre, war dann in kleineren Städten in Niedersachsen, dann in Tübingen 40 Jahre, Studentenstadt, großes Leben und lebe jetzt im Rems-Murr-Kreis in einem ganz kleinen Dorf aus privaten Gründen. Und die Unterschiede sind schon sehr groß, vor allen Dingen zwischen Tübingen und hier diesem dörflichen Gebiet, wo ich jetzt bin, weil hier wird einfach nach meiner Vorstellung zu wenig diskutiert. Aber man kann das auch nicht verallgemeinern. Es gibt ein Nachbardorf, da ist das wieder ganz anders. Und deswegen denke ich, wie man das jetzt wahrnimmt, ob man sich wohlfühlt oder nicht, das hängt ganz stark davon ab, welche Leute so im erreichbaren Umfeld wohnen und wie man sich selber auch einbringt und welche Erfahrungen man damit macht. Also wie gesagt, in meinem Dorf hier, wo ich jetzt bin, finde ich es eher schwierig. Und das wirkt sich dann auch aus, zum Beispiel auf die Verbesserung der Infrastruktur, die dringend erforderlich ist, schon aus klimatischen Gründen. Ja.
Da muss viel passieren offensichtlich. Ja. Herr Lewe, Sie haben das ja auch gesagt als Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Münster in Westfalen. Ein Zukunftsprojekt, Herr Lewe, kurz, können Sie das was sagen? Was kann man solchen Menschen mitgeben, die sagen, mein Dorf schläft ein, da passiert nichts?
Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ähnlich wie in der Stadt, Identifikationsräume zu schaffen, Plätze zu pflegen, Begegnungsorte zu finden, auch Begegnungsformate. Wir haben ja gerade noch mal gehört, dass die Diskussion fehlt. Ich finde, dass das, was man in der Stadt immer beschreibt, Stadtluft macht frei, neue Impulse, sich mit neuen kulturellen Eindrücken auseinanderzusetzen, das kann man auch in den kleineren Orten, in den Dörfern machen, wenn man das will und wenn man da auch eine entsprechende Bereitschaft zu hat. Aber ich glaube, dass es eine Dorffamilie gibt und auch eine Stadtfamilie. Das heißt, man braucht Raum und Zeit, also Räume, also eben den öffentlichen Raum, wo man sich begegnet. Das kann der Dorfplatz sein, kann aber auch in der Stadt der Marktplatz sein. Und Zeit, das können Stadtfeste sein oder Dorffeste sein. Die sind wichtig, auch gerade in Krisenzeiten wichtig, weil man dann ja schnell wieder anfängt zu überlegen, ja, welches Fest lassen wir ausfallen oder welchen Ort nutzen wir nicht. Wir müssen immer gucken, dass wir auch gerade in der Krisenzeit solche Begegnungsmöglichkeiten pflegen. Und denn letztlich ist das die entscheidende Tragfähigkeit vom Miteinander. Und die Anonymität, die sich entwickelt, oder das Ablehnende, auch des Neuen, ist immer schädlich für Weiterentwicklung.
Das nehme ich mal als Schlusswort. Die Diskussion muss weitergehen. Stadt oder Land, wo lebt es sich besser? Was hat es mit dem Trend zur neuen Landlust auf sich? Und wie werden sich die Regionen zukünftig weiterentwickeln? Darüber ließe sich noch weiter diskutieren. Werden wir sicher auch machen hier im Deutschlandfunk. Die heutige Ausgabe der Lebenszeit geht zu Ende. Vielen Dank allen, die mitdiskutiert haben. Hier geht es gleich weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Noch einen schönen Tag in der Stadt oder auf dem Land wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.